Folge 1. Der Himmel ist von einem kalten wie blassen Blau und für ein paar Stunden steigt die Sonne über dem waldgesäumten Horizont empor. Die spätherbstliche Urtaige, die ein Groß ihres bunten Blätterkleides schon abgeworfen hat, nur ungenügend erwärmend. Es ist mein mittlerweile dritter Wintereinbruch, den ich in Russland miterlebe. Ganz im Gegensatz zum unter Gasknappheit leidenden Europa hat die Heizsaison bereits begonnen, die Salons von Trambahnen und Bussen, die kleinen Wohnungen der Bewohner der Uralhauptstadt. Die Uniflure und ihre Klassenräume, sie alle werden verschwenderisch geheizt und auf mollig warme, an Stickigkeit grenzende Temperaturen hinaufgeheizt. Seit 2020 ist mein Leben eng mit Russland verflochten. Ich habe mittlerweile fast 2 Jahre hier gelebt. Und noch nie standen die Zeichen für Russland so miserabel wie in diesem Spätherbst des Jahres 2022. Mehr als 8 Monate nach Beginn der verhängnisvollen Spezialoperation, die seither in hunderte Millionen Schicksale eingriff, direkt oder indirekt. Täglich verlassen Busse die kleinen und großen Städte des riesigen Landes, bis auf den letzten Platz mit Reservisten besetzt, die an die Frontlinien des Ukraine-Krieges gekarrt werden, um dort Werte zu verteidigen, über die immer größere Uneinigkeit herrscht und die man immer weniger zu benennen weiß. Die militärische Spezialoperation, die anfangs nur wenige Tage andauern und die Ukraine entnazifizieren sollte, ein fast schon humanitärer Akt, der natürlich ohne Zuhilfenahme von Reservisten im Eiltempo durchgeführt werden sollte, ist zu einem Konflikt eskaliert, der den Kampf der Systeme wiederbelebt, Traumata des Kalten Krieges wieder aufgerissen hat und Journalisten aus nah und fern über einen drohenden Atomkrieg schreiben lässt. Wie um alles in der Welt konnte es so weit kommen? Die Denazifizierung ist vergessen. Russische Soldaten verteidigen mittlerweile Heimat und Vaterland. Und der Krieg ist endgültig in Russland angekommen, denn jeder weiß mittlerweile um Verwandte oder Freunde, die gefürchteten Besuch vom Kreiswehrersatzamt bekamen. Männer in Uniform, deren bestickter Stoff unter der Last der mit ihr behängten Orden zu ringen scheint, die an die Tür klopfen und den Einberufungsbescheid überstellen. Freunde von mir schmieden Pläne, wollen auswandern oder sitzen bereits in den unter russischen Flüchtlingen ächzenden Städten Nordkasachstans. Ich hörte Geschichten von Bekannten, die reißaus nahmen und sich bei Großmutter im Dorf versteckt halten. Von Ärzten, die von der Oblastverwaltung in höhere Bereitschaft versetzt werden, weil das FSB herausgefunden haben will, die Ukraine suchten russische Trinkwassernetze mit Choleraerregern zu infizieren. Von Selbstmorden in militärischen Trainingslagern, Protesten, Angst und Lähmung lakonischer Gleichgültigkeit. Und noch viel schlimmer, dass kein Ende in Sicht und sich die Lage weiter zuzuspitzen scheint. Doch immer hübsch der Reihe nach, denn noch währt der Winter nicht lang und auch die Mobilisierung wirft ihre bedrohlichen Schatten erst seit Ende September über Russland. Noch vor 4 Monaten sah die Welt ganz anders aus. Zumindest für mich und die Menschen in Jekaterinburg. Der Ukraine-Krieg war zu einem Dauerrauschen aus staatlichen Fernsehkanälen verkommen, welches sich getrost, sofern denn gewünscht, ignorieren ließ. In den Stadtparks hing das Aroma von Blüten und Beeren und der Duft pilzig-schattigen Waldbodens. Verschlafene Pärchen saßen im saftigen, gemähten Gras. Die zahllosen Eisbütchen, die im Winter ihre hutzeligen Verkaufsfenster verrammelt haben, schienen Hochkonjunktur zu haben. Schokoladeneisverschmierte Kindermünder zupften an den Ärmeln der Sommerkleider ihrer Mütter, um ein paar Kopeken für eine Karussellfahrt zu erbitten. Spaziergänger tranken eiskaltes Bier aus der Flasche. Über die Stadtseen glitten verschlafene Tretboote, von denen unbeschwertes Lachen in Fetzen ans Ufer wehte. Die Dachterrassen der Innenstadtkneipen waren voll besetzt. Studentengruppen zogen an Wasserpfeifen und spielten Karten. Die Abende waren endlos. Die Sonne schien sich regelrecht zu weigern, unterzugehen, und als sie sich gegen 10 Uhr abends dann endlich hinter den Horizont verzogen hatte, tauchte sie die Nächte in ein endloses, fahles Morgenlicht, nur um ein paar Stunden später wieder aufzugehen. Der Krieg fand auf einem anderen Kontinent statt. Der Krieg war weit weg. Am Krieg konnte man ohnehin nicht das Geringste ändern, sowie an praktisch allen politischen Entscheidungen der letzten 10 bis 15 Jahre, die zusehends im Alleingang von einem in die Jahre gekommenen ehemaligen Geheimdienstler getroffen wurden, der sich verbissen in der Macht festgekrallt hatte. Eine nicht zu verachtende Zahl an Russen verstand und unterstützte ihn. Doch vielen war es auch gleichgültig, was die Männer in den fernen Moskauer Schaltzentralen an staatstragenden Plänen schmiedeten. war doch der Bezug zur Politik und deren Repräsentanten schon vor langer Zeit verloren gegangen.
Миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
Mit meinen mittlerweile 24 Lebensjahren war das Leben mein Freund. Meine ungewöhnlichen Lebensumstände waren auf den zweiten Blick dann gar nicht mehr so ungewöhnlich, wenn man mal davon absah, dass ich in einem Land lebte, dessen Regierung einen Krieg mit seinem kulturell und sozial untrennbar verbundenen Nachbarstaat vom Zaun gebrochen hat. Es mag sich zynisch anhören, aber man gewöhnte sich daran. Man gewöhnte sich an alles, genauso wie die Russen, aus deren politischer Meinung ich bis heute nicht ganz schlau geworden bin. Sind sie nun dafür oder dagegen? Bei vielen war es wohl irgendetwas dazwischen. Gerade bei den Jüngeren hatte ich den Eindruck, dass sie sich von dem Unfrieden, den ihre Regierung stiftete, abgewandt hatten. So taten, als ginge es sie im Grunde nichts mehr an. Und ich vermochte nicht zu sagen, inwieweit Schweigen, stille Duldung und Enthaltung eine Form der Mittäterschaft darstellten. Denn viele Jungen waren zum Machtwechsel kleine Kinder gewesen. Sie hatten den Mann nicht an ihre Macht gewählt und 22 Jahre später saß ihr Präsident so fest im Sattel, dass man ihn auch nicht mehr abwählen konnte. Was also ausrichten gegen das, was dort geschah? Und gleich die Existenz zu riskieren, im Rahmen von Protestakten mit höchst ungewisser Erfolgsgarantie, es schien kaum jemand aufs Spiel setzen zu wollen. Es ist Anfang Juni, der Kater meiner Geburtstagsfeier noch nicht in Gänze verflogen. Was war das für ein Leben, das ich hier in Russland führte? Was genau hatte ich mir aufgebaut in den vergangenen 10 Monaten, die ich bereits im Ural verbracht hatte? Ich war mir oft nicht sicher, ob es das Leben war, das ich wollte. Ich lebte in einer Fremde, die mir in mancher Hinsicht schon so vertraut war wie meine Heimat. Die exotischen Märkte, die die Bürgersteige der Stadtrandviertel säumten, waren Normalität geworden. Wenn ich mit meinem Fahrer zwischen den alten Frauen hindurch rangierte, die eingelegtes Gemüse, Pilze oder Wildblumensträußchen verkauften, selbst geimkerten Honig oder heimliche Strickdeckchen, war mir das so selbstverständlich geworden. Die Plattenbauten, die die Szenerien umrahmten, die grauen, grob gekachelten und unverputzten Fassaden, die von antiquitierten Straßenbahnen durchrumpelt wurden. Meine Tage waren lang genug, um viel nachzudenken. Ich unterrichtete nicht mehr, das Semester war vorbei und man hatte mich mit einem üppigen Urlaubsgeld in die Ferien entlassen. Eine gefühlte Ewigkeit, die vor mir lag. 3 Monate Freizeit, viel Erspartes, noch mehr Pläne. Ein letztes Mal sah ich meine Studenten, die bei mir eine schriftliche Deutschprüfung ablegten. Regina, ein schüchternes Mädchen mit sich in Grenzen haltender sprachlicher Begabung, erwischte ich beim Spicken, wo sie Wortdefinitionen von Google abschrieb, ihr Smartphone konspirativ auf den Knien hin und her balancierend. Die anderen Studenten hielten sich brav an alle Regeln und ich konnte sie in die wohlverdienten Sommerferien entlassen. Die Sonne glühte. Hitze, blauer Himmel, eine wohlige Schwüle, die Stadtbewohner träge und gelassen stimmte, während sie am großen Stadtsee entlang flanierten, wo uralte geistliche Bibelausschnitte verkauften. Ergraute Herren Schach spielten, langhaarige Musiker mit androgynen Gesichtern, Lieder von Viktor Zoy sangen, einem russlandweit bekannten Musiker, der gebürtig aus Jekaterinburg stammte. Aus klebrigen Hähnen quoll überzuckertes Softeis für kleine überdrehte Kinder. Und auf dem glitzernden Wasser trieben faule Paddelboote umher, die wie Schwäne aussahen. Liebespaare am Ufer und traumartige Szenen, auch im Wohnheim, wo die Ferien einkehrten. Man sah Studenten mit dicken Koffern über die Gänge schlurfen. Nachtbusse und Billigflüge gingen in den Süden, an Bord her Scharen kasachischer, usbekischer, tadschikischer Studenten. Auf dem Weg in die Ferien zu Eltern und Geschwistern. Oder, was auch nicht allzu selten war, zu Frau und Kind. Der Asphalt klebte, ich war glücklich, auf dem Rad unterwegs zu sein. Und nicht in den stickigen Öffentlichen, wo sich klebrige Leiber aneinander drängten und es nach Schweißausdünstungen roch und nassem Hund. So heimisch ich mich in einem Augenblick fühlte, so fremd kam ich mir manchmal schon kurz darauf vor. Manchmal wurde ich das Gefühl nicht los, dass das, was ich hier tat, etwas Widernatürliches hatte. Als ob es keinen Grund gäbe, sich in so unerhörter Entfernung von der eigenen Familie aufzuhalten. Von Freunden, Verwandten, der Heimat, den Straßen, auf denen man meine Muttersprache gebrauchte. An die so viele Tagesreisen entfernt von mir lagen. Manchmal rätselte ich, was ich hier tat. Mein Russisch war gut. Meine früheren sozialen Hemmungen waren in Russland zu guten Teilen verschwunden und Teil meiner Vergangenheit geworden. Das war gut, das hatte ich auch Russland zu verdanken. Und doch fühlte ich mich immer wieder fehl am Platz. Dies lag sicher auch an meinem Umfeld. Denn wenn ich nüchtern Bilanz zog, so hatte ich zwar einen Riesenhaufen Bekanntschaften, Kumpels und Trinkfreundschaften um mich geschart. Doch viele von derlei Schönwetterkontakten, so wusste ich, würden nach meiner Abreise zerfallen, verschwinden aus Mangel an einer gemeinsamen Basis. Und zu wenig verbrachter Zeit hatten sie keine große Bedeutung für mich. Pessimistisch betrachtet waren viele von ihnen eine Mischung aus Zeitvertreib und Sprachtandem. Da waren meine Kommilitonen, Johnny, Sabine, Maxim, die ich manchmal sah, mich gut verstand, ohne mich ihnen wirklich nahe zu fühlen. Sascha, Vlad, Darina, Wladimir, Dani, alles Leute, mit denen ich gerne Zeit verbrachte. Vika, Neil, Lisa oder Nastja. Oder die ganzen anderen Ausländer, bei denen ich das Gefühl nicht los wurde, dass es ihnen mitunter ähnlich ging, wenn sie über Russland herzogen, ihre Abreise herbeisehnten. Aber verglichen mit meinen Freunden aus Deutschland waren es doch viel eher Bekanntschaften. Ich traf mich oft mit Lisa Yemakova, einer Studentin von mir, ein sehr hübsches, offenes Gesicht, das jedoch ihre Unsicherheit nicht verbergen konnte. Klein und schlank, lange blonde Haare, die Fingernägel immer passend zur Kleidung lackiert, meist lila mit dazu passendem Seidenschal. Auch wenn wir uns oft sahen, meistens genoss ich unsere Zusammentreffen. Manchmal rührten sie mich, wenn sie mir ihre Alltagsroutinen und das Zusammenleben mit ihrer Mutter und ihrem unausstehlichen kleinen Bruder schilderte, der tief in der Pubertät feststeckte, die Arbeit in der Englischschule für Kleinkinder und das Brüten über der Diplomarbeit. Es traf Leute, viele Leute, verbrachte Zeit mit ihnen, doch kaum hatten wir uns verabschiedet, hatte ich manchmal doch wieder das Gefühl, allein dazustehen. Trübsalblaserei hielt meistens nicht lange vor, denn ganz in die Ferien war ich noch nicht entlassen. Zunächst hatte unser Studienjahrgang ein zweiwöchiges Pflichtpraktikum zu absolvieren, in einer mit dem Tourismus verknüpften Einrichtung, die selbst gewählt werden konnte, wie es hieß. Ich hatte dafür das deutsche Restaurant Hans erwählt, mir den Platz selber gesucht, eine Lokalität, die urigen bayerischen Kneipen nachempfunden war, inklusive bekloppter Sprücheschildchen. Lieber einen Bauch vom Saufen als einen Buckel vom Arbeiten. Ein Pilz am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Man stellte mich ein, ohne Gehalt war ja nur ein Praktikum, und von nun an durfte ich dort 2 Wochen lang täglich als Kellner arbeiten. Eine Sprachschule sondergleichen, hastig, über zahllose Gästeköpfe hinweggerufene Kommandos. Tisch 5 fehlt der Salzstreuer, du musst Servietten nachfalten, Tisch 13 Hauptgericht auftun und so weiter. Stress und Hast, hektisch gerufene Anweisungen kein Mensch, der mit normaler Stimme redete. In der Küche wurden die Kellner angepflaumt, das Maul bei der Bestellungsweitergabe aufzureißen, sonst höre das doch keiner. Die Gäste mahnten zur Eile oder stellten Fragen, in was der Dorsch mariniert oder in welchem Jahr der Hauswein gereift sei, während man nasse Flecken unter den Achseln und schwere Schweißtropfen auf der Stirn fühlte. Vom Rumgerenne Trepp auf Trepp ab. Die Trinkgelder waren lächerlich, eigentlich kaum existent. Geschäftsleute zum hastigen Mittagsmenü kamen, sich Kartoffelbrei und Borscht reinschaufelten, während sie E-Mails abriefen oder den Anrufbeantworter abhörten. Waren keine Kundschaft, die Geld im Teller zurückließ. Manchmal übernahm ich mich, gegen eins kam eine solche Flut an Gästen, dass ich mir manchmal zu viele gleichzeitig aufhalste. Etwas, was ich immer schnell bitter bereute. Dann fängt man nämlich an, Dinge durcheinander zu bringen. War es jetzt Salat, Olivier oder Schichtsalat, Borscht oder Soljanka, Grün oder Schwarztee? Manchmal vergisst man dann sogar Dinge, was besonders unangenehm ist. Dass die Frau in Sonnenbrille, die Wein zum Essen trinkt, nach dem Espresso noch den Apfelstrudel bekommt. Dass der dicke Mann, der so geschwätzig in sein Telefon redet, noch Pfannkuchen nachbestellt hat. Manche Leute rufen einen dann herbei und werden unwirsch. Die stilleren Gäste suchen flehend Augenkontakt. Und einmal wartete eine Frau nach ihrem Salat eine geschlagene Stunde auf ihr Hauptgericht, weil ich die zierliche Erscheinung, die halb hinter der Säule verschwand, einfach vergessen hatte. Ich kannte doch selber die Situation, wenn ich selbst Restaurantgast war, sich das Mahl dem Ende neigte und die Zahlung nahte. Und dieses unangenehme Gefühl, wenn man den Kellner nicht erwischt. Wenn man die Hand hebt und könnte ich dann bitte zahlen, rief, was der Kellner nur allzu oft nicht zu hören schien. Ich genoss die Zigaretten mit Kollegen im Raucherraum, einer Bank zwischen Mayonnaise-Eimern und Gurkengläsern, wo die ausgedrückten Stummel in angerosteten Büchsen von Kellerchampignons weiterquiemten und sich Köche wie Kellner Luft machten, gegen den Stress anrauchten. Ab und zu belästigt vom zu viel trinkenden Chef, der mit blutunterlaufenden Augen Sprüche klopfte über die Kellnerinnen, die nach bayerisch Art in enge Dirndl mit tiefen Ausschnitten eingeschnürt waren. Meine selbstgedrehten erregten wie immer ungemeines Interesse und boten Anlass für allerlei interessante Gespräche. Der Stoppelbärtige, der in seiner Freizeit eine Rockband leitete. Die volltätowierte Nastja, die in den Ferien bei Oma auf dem Bauernhof mit Freunden ein Lehmhaus bauen wollte. Die stille Irina, die gebürtig aus Sachalin kam, eine zu Russland gehörende Insel nördlich von Japan. 9 Flugstunden nach Osten, wo sie 8 Jahre nicht mehr gewesen war. Ab und zu rief ich morgens an, wenn ich am Vorabend gefeiert hatte oder partout keine Lust auf das Kellnern für lau hatte, und meldete mich krank. Niemanden schien das groß zu stören. So arbeitete ich von den vereinbarten 12 Tagen nur 7 und grinste in mich hinein. Dieser stiefmütterliche Umgang mit den eigenen Pflichten, den Russen zuweilen an den Tag legen und der den Deutschen viel weniger eigen ist, bewies mir, dass ich schon lange hier lebte und mir viele Gepflogenheiten von meinem Gastland abgeschaut hatte. Ich bin schon halb zum Russen geworden, erzählte ich meinen Kommilitonen Johnny, Maxim, Lera und Sabine bei einem abendlichen Bierchen im Park. Es war Maxims letzter Tag. Morgen würde er in die Türkei fliegen, den Sommer über als Englischlehrer arbeiten. Das Gehalt sei lächerlich, der Lira ja das Papier nicht mehr wert, auf das er gedruckt sei. Dafür stellte man Kost, Logis und nur relativ geringe Ansprüche. Seine Gastschule lag in Antakya, einem kleinen Nest in der Südosttürkei. Knapp 20 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Beste Lage, grinste Maxim und teilte mir dann augenzwinkernd mit, mich leider enttäuschen zu müssen. Auf dem Weg zur wahren russischen Hemdsärmeligkeit hätte ich noch ein gutes Wegstück vor mir. Ihm sei das Praktikum nämlich egal, er lasse sich einfach von seinem türkischen Arbeitgeber einen Wisch unterschreiben, dass er russische Touristen durch Antakya geführt und damit ein zweiwöchiges Praktikum im Bereich Tourismus absolviert hatte. Dass es dort überhaupt keine russischen Touristen gab, spielte keine Rolle. Sonja erzählte, sie würde sich auch um das Praktikum drücken. Sie arbeite ohnehin in einem Hotel, das sei eine eindeutig mit dem Tourismus verbundene Einrichtung. Der Arbeitgeber würde ihr die Praktikumsbestätigung gegenzeichnen. Sabine tippte sich ihre Bestätigung einfach selber und Johnny haute eine Kante, die in der Personalverwaltung eines Ekaterinburger Hotels arbeitete, der unauffällig ein paar Dokumente abzustempeln und gegenzuziehen. Einmal fühlte ich mich doch wieder viel deutscher als russisch. Hatte einen niedlichen Stolz empfunden angesichts ein paar ungerechtfertigter Krankmeldungen, die man ansonsten ohne Murren durchgesetzt hat, bis ich keinen roten Heller bekam. Und die anderen beschissen alle auf die eine oder andere Weise, wohl wissend, dass das Dekanat wahrscheinlich sogar darum wusste, es zumindest ahnte und das trotzdem. Anfang Juli realisierte ich einen schon länger gehegten Traum. Machte eine einwöchige Radtour in die Provinz. Klamotten und Zelt auf den Gepäckträger geschnallt, machte ich mich auf den Weg in den Norden weg von der großen Stadt. Der Anfang ging schleppend. Ich verließ die 1,5 Millionen Metropole Richtung Osten auf der Stadtautobahn und reiste im Windschatten von schlammigen Lastern, die beißenden Qualm ausstießen. Ich ließ die moderne Großstadt hinter mir, durchquerte Industriegebiete und Vororte, verglaste Riesenneubauten, Baustellen, beinahe bedrohlich aufragende Kräne. Dann endete die Stadt, das Ortsausgangsschild war von Schrotkügelchen angetrunkener Jäger durchsiebt. Irgendwann bog ich ab in ein Dorf, eine kleine Zeitreise, die ich so auf den staubigen Feldwegen zwischen Holzhäuschen hindurch polterte, in Sorge, mein Zelt würde jeden Moment vom Träger purzeln. Meine Porzellantasse klimperte in den Radtaschen. Straßenstaub war mit Steinchen und Scherbchen gespickt. Neben mir raschelte der Roggen sanft in den raren Windstößen. Irgendwann war die ätzende Autobahn vollends verstummt, lag weit hinter mir zurück. Genauso wie das kleine, soeben durchquerte Dorf und der im Wind säuselnde Roggen. Die Natur stand in voller Blüte, zu meiner Rechten ein Mohnfeld, zu meiner Linken ein lichtdurchwirkter Birkenhain, eine wie eingefroren wirkende Szenerie, ausgebacken in der Gluthitze des heutigen Tages, der unter einem knalligen Himmel stand. Das Mohnfeld endete, der Pfad führte mich durch ausladende Wiesen, sanft in Hügel gebettet, Geißblatt, Agaven und Spitzwegerich in leuchtender Blüte, fette Hummeln in den Blütenständen verkrochen und sich im gelben Staub suhlend, ab und zu ein hektischer Vogel, der aus den Halmen hervorstieb, aufgescheucht durch das sich nähernde Fahrrad. In der Ferne unter der Hitze ächzende Kühe, den stoischen Kopf in die Tränke versenkt oder unbewegt vor sich hinblicken, höchstens einmal mit dem Schwanz eine lästige Fliege verjagend. Die Dörfer waren klein und abgelegen. Hähne krähten, sowjetische Traktoren knatterten die Dorfstraßen entlang. Alte Frauen hockten vor den Häuschen in der Mittagssonne oder gossen die Blumen im Garten. Und vor mir breitete sich das Land in seiner sinnlosen Größe aus. In einer Provinzstadt angekommen, besuchte ich Malai, einen Freund aus Guinea, der dort Praktikum machte. Erschöpft von der Tour, saßen wir abends an der Flusspromenade, tranken Dosenbier und blickten auf das steile Ufer auf der anderen Flussseite. Gelb und rot gesprenkelt, flauschiges Grün wie ein dicker weißer Teppich. Ab dem nächsten Tag endete das zivilisierte, moderne Russland, wie ich es aus Jekaterinburg kannte. Stundenlang befuhr ich Feldwege, die vor Dekaden aufgegebene, wild zerblühte Felder durchschnitten. Leuchtend weiße Birken, manchmal Rehe, die den Weg kreuzten, Hirsche, die mir vorwurfsvoll ihre Geweihe entgegenstreckten. Mein Zelt stellte ich an die Ränder von Feldern, dort gab es weniger Insekten. Im Wald wurde man zerstochen von Stechmücken und fetten Pferdebremsen, gegen die nicht einmal der schmierige Film auf meiner Haut, bestehend aus Sonnenmilch und Insektenspray, etwas ausrichten konnte. Gesellschaft leistete mir Das achte Leben, ein Buch einer georgischen Debütautorin. Leichte Lektüre ohne Tiefe mit zweidimensionalen Charakteren, aber fesselnd und voller Wendungen, wie eine Fernsehserie. Die kleinen Dorfläden verkauften neben erdverkrusteten Möhren, runzligen Kartoffeln, schrundigen Rüben und klobigen Zwiebeln auch Süßes und Eingekochtes. Verschweißte Kuchen, Löffel, Rasenmäher, Maschinenöl und Schulhefte. In den Dörfern wurde ich mit meinen Radtaschen schräg angesehen. Man schien mich für einen überkandidelten Städter zu halten, bis die große Stadt irgendwann so weit entfernt war, dass man mich zuweilen für einen fahrenden Händler oder einen Aussteiger auf Kurreise hielt. Die Dorfalkis leisteten mir hin und wieder bei meiner Rast im Schatten der bescheidenen Dorflädchengesellschaft. Meine Arme waren überpustelt von Stichen. Blutige Sonnenuntergänge zerfetzten die grenzenlosen Abendhimmel und verträumtes Grillenzirpen gab mir das Gefühl, als sei ich der einzige Mensch auf der Welt. Manchmal bekam nicht mal mein Radio einen Sender mehr rein und produzierte nur statisches Rauschen. Einmal fuhr ich durch den Wald 60 Kilometer bis zur nächsten Siedlung. Der Weg war sumpfig, Myriaden Insekten nisteten in feuchtlehmigen Kuhlen, deren braunes, blubberndes Wasser sie mit ihren Larven fluteten. Wenn sie gerade nicht mit Eierlegen beschäftigt waren, schienen sie mir ständig in die Augen zu geraten. Da traf ich aus heiterem Himmel zwei andere Radfahrer. Russen aus dem nächsten Ort, oberkörperfrei, verdreckte Stoffhosen, über deren Säumen völlig zerstochene Bierbäuche auf- und abwippten. Zunächst erschienen sie mir wie eine Fata Morgana, ein Trugbild der flimmernden Sommerluft. Hatte ich doch viele Stunden schon keinen Menschen mehr getroffen und laut Karte immer noch 30 Kilometer bis zum nächsten Provinzkaff vor mir. Wir plauderten, sie reichten mir Brot, fette Krakauer und Frischkäse. Dazu tranken wir selbstgebrannten Kartoffelschnaps, einen nach dem anderen, bis wir bedüselt zu Boden sanken und schweigend Zigaretten rauchten. Die Insekten bemerkten wir schon gar nicht mehr. Ich gab den Männern die Hand und sie schaukelten auf ihren Rädern den verkommenen Waldweg entlang, verschwanden hinter der Biegung. Und ohne die Fettschwarten, die sie ins Kraut gespuckt hatten und um die sich jetzt die Fliegen kümmerten, hätte ich wohl gezweifelt, sie wirklich getroffen zu haben. Schwer angeheitert fuhr ich weiter. Dieses verflixt große Land bot seinen Bewohnern viel Platz und die Möglichkeit absoluten Rückzugs. Wiesen, Birkenwälder, plötzlich ein kleines Häuschen auf einer märchenhaften Waldlichtung. Ein Wachhund kündigt mein Eintreffen an. Die Ortschaften sind voller verfallener Kirchen, verlassener Marktstände und vollgestellter Läden. Auf den Dorfplätzen sitzen Alkoholiker in Tarnfleck und pergamentener Haut. Die rissigen, krustigen Hände halten schwerbraune Bierpullen. Nachts im Zelt halten mich immer wieder die Tiere wach. Nahes Knurren, Fauchen, Rascheln, Scharren, Kreischen. Und manchmal scheinen mir die kleinen Städtchen totgeweiht. Ganze Viertel sind verfallen. Robuste Steinbauten aus der Stalinzeit. Mehrfach angestrichen, abblätternder Putz und schwarze Fenster wie faulige Zahnlücken. Nur hin und wieder weist eine verirrte Stromleitung oder ein Kinderschrei die ein oder andere Wohnung als bewohnt aus. Die allermeisten sind längst Geschichte, erzählen frustriert die Geschichte einer anderen Zeit, als sich noch jemand für diese gottverlassene Landstriche interessiert hatte. Als es noch einen Dorfkonsum gab, der Kulturpalast noch keiner verwitterten Ruine glich. Als hier noch ein Bus herkam und ein Postamt am Ortseingang arbeitete. Diese Einsamkeit in der Natur, die mir wieder vor Augen führt, dass es genug Gründe gibt, in Russland zu bleiben. Diese unberührte Schönheit und diese unvorstellbare Leere, die mir ohne viel Zutun die Tränen in die Augen treibt. Jekaterinburg ist hunderte Kilometer südlich von mir, die Straße komplett unbefahren. Ein meandernder Flusslauf glitzert in den ersten Strahlen goldener Morgensonne. Seine Nordseite dicht bewachsen, der Wald ist bis an seine schlammigen Ufer herangewuchert. Hier beginnt die wegelose Uralteige, in die ich mich nicht hineintraue, das nächste Dorf hinter diesem Wald, 3 Tagesreisen entfernt. Doch ich quere den Fluss nicht, folge seinem Lauf und komme nach 4 Stunden in einem fast unbevölkerten Nest an. Hier gibt es fast nichts mehr, aber immerhin einen Bahnhof. Die Rückfahrt mit dem Zug dauert 9 Stunden. Ich bin wirklich weit gereist.